Herzlich willkommen zu Fledermausland. Mein Name ist Hans Hartkern. In der zweiten Folge spreche ich mit Ulrich Hüttmeier über Fledermäuse in der Stadt, ihre Vielfalt, wie Bauherren und Damen ohne größeren Aufwand die Wohnsituation von Fledermäusen verbessern können und die skurrilen Begegnungen von Fledermausforschenden und Reifenabreibenden in Kärnten. This is Bad Country.
Wir werden heute über Fledermäuse reden, Fledermäuse in der Stadt, um genau zu sein, weil das dein Gebiet ist, habe ich gehört, Wien.
Ja, es hat sich so ergeben. Wir haben in Wien eine große Untersuchung gehabt, also beginnend in den großen Europaschutzgebieten Wiens, die jetzt nicht unbedingt Stadtgebiet an sich sind, aber da haben wir 2010 begonnen, für die Stadt Wien zu erheben. Und das sind halt die Lobau, Nationalpark in der Lobau, der Lenzer Tiergarten, natürlich dann nur ein kleineres Waldgebiet südlich vom Lenzer Tiergarten und bis am Berg. Das sind die vier großen Europaschutzgebiete Wiens und in
der
denen.
Wienerwald. Der Wienerwald nicht?
Ja, der Lenzer Tiergarten.
Also ist das okay.
Genau, Lenzer Tiergarten und dieser Bereich südlich davon, das ist Teil des Wienerwaldes und das sind halt Natura 2000 Gebiete, die halt europaweit genannt werden. Als besondere Schutzgebiete. Es gibt dann der ganze andere Rest des Wienerwalds, das gehört ja dann nur zum Biosphärenpark Wienerwald, der jetzt nicht so eine strenge Naturschutzausrichtung hat, zwar auch, aber es ist nicht der primäre Zweck davon, aber hat auch einen gewissen Schutzstatus. Und dann gibt es halt nur Landschaftsschutzgebiete und so. Aber Ausgangspunkt war eigentlich für unsere Untersuchungen in Wien diese Untersuchung in diesen vier Europaschutzgebieten. Und auf denen basierend haben wir dann, oder hat die Stadt Wien sich dann gewünscht, dass wir im ganzen Stadtgebiet arbeiten. Und da haben wir dann diese Erhebungen gemacht. Ich habe zuvor schon in der Stadt Salzburg gearbeitet, an Erhebungen, wie ich damals in Salzburg gewohnt habe, und dann in Linz ein bisschen mitgearbeitet. Und in Wien war halt dann wirklich von der Systematik, wie wir es angegangen sind, von der Methodik her, war dann schon einmal ein Meilenstein, wenn wir es wirklich systematisch das Stadtgebiet abgearbeitet haben und da wirklich einen sehr guten Eindruck haben, was in der Stadt Wien an Fledermäusen los ist.
Was bist du eigentlich vom Beruf? Also
ich bezeichne mich als Biologe und ich lebe davon.
Okay. So wie die Kathi.
So wie die Kathi, genau.
Ja.
Mein Studienweg war ein bisschen ein durchwachsenerer.
Erzähl.
Ich habe in Salzburg angefangen, in Wien angefangen, Diplom-Biologie zu studieren. Bin nach einem Jahr nach Salzburg gegangen, weil in Wien halt die absolute Katastrophe war, 1200 Studienanfänger und Vorlesungen auf Videoübertragung und so, und das hat mich überhaupt nicht angetört und bin dann nach Salzburg gegangen und habe dort eher Biologie gemacht und da bin ich halt dann relativ schnell so in die Arbeit hineingewachsen. Zuerst mit Murmeltieren und mit Fledermäusen und habe dann das Studium dort nie fertig gemacht. Zwar relativ weit gemacht, aber fertige Diplomarbeit, mehr oder weniger. Aber mir hat dann immer gefreut, irgendwelche Tierphysiologie-Prüfungen zu machen, die schon sehr weit von dem entfernt waren, was ich dann eigentlich gearbeitet habe. Und bin dann irgendwann 2005, also 15 Jahre nach Studienbeginn, bin ich dann nach Wien übersiedelt. Und habe dann mir nur mal 5 Jahre später vorgenommen, Geoinformatik zu studieren, berufsbegleitend. Dafür habe ich aber einen Bachelor haben müssen. Und dann habe ich meine ganzen Zeugnisse zusammengesammelt.
Heißt die Umwelt, der Bachelor.
Habe mir den Bachelor-Studienplan angeschaut und irgendwie so zusammensortiert und bin an die Uni Wien gegangen und habe gesagt, da bitte, ich hätte gerne den...
Und bist du mit dem Bachelor angegangen?
Bachelor, es hat dann schon Formalitäten braucht, aber nach 2 Wochen habe ich den Titel gehabt und habe dann dieses berufsbegleitende Geoinformatikstudium machen können.
Okay.
Und das habe ich jetzt im Anfang Jänner abgeschlossen.
Klingt interessant, Geoinformatik.
Ja, da geht es um Darstellung, Analyse von räumlichen Daten.
Satelliten?
Also das kann alles mit Satellitendaten habe ich auch zum Teil im Studium bearbeitet. Aber im Grunde genommen geht es also sehr viel Anwendungen, die jetzt sind, sind einfach Geomarketing oder so sehr viele Handy-Anwendungen, die man hat, wo man, wie man Sachen findet, wie man solche Sachen macht. Also das ist mehr oder weniger das Hauptfeld, was die jetzigen Absolventen bearbeiten, ist eigentlich eh überhaupt nicht mein Ding.
Ja. Also es ist gar nicht
biologisch. Aber es ist ein sehr weites Feld, du kannst sehr viel biologische Sachen bearbeiten, weil ist Verbreitung von Fledermäusen ist ja auch nichts anderes, sind räumliche Daten.
Da gibt es auch diese Schmetterlings, meine Mama hat die Schmetterlings-App auf dem Handy, wo sie dann ein Schmetterling fotografiert und dann schickt sie das ein. Und
genau, das ist eine klassische Anwendung von Geoinformatik.
Ah, okay, passt.
Aber so diese Programmiergeschichten haben mich gar nicht so interessiert. Mich interessieren mehr diese Analyse-Sachen, wie du eben, wie gesagt, die Verbreitung der Fledermäuse in der Landschaft, wie du solche Sachen analysieren kannst. Und meine Masterarbeit war im Endeffekt da über Fledermausart, die sich in den letzten 30 Jahren ziemlich ausgebreitet hat nach Norden. Und da habe ich geschaut, ob das irgendwie zusammenhängt mit Klimaveränderung und Verstädterung.
Welche Art ist das?
Die Alpenfledermaus.
Und? Was war das Ergebnis?
Kann sein, kann nicht sein.
Klassisch. Möglich.
Naja, es war ein bisschen unter Zeitdruck und ich habe dann Klassiker der Abschlussarbeit oder der Masterarbeit, die Zeit ist immer enger geworden und ich habe immer mehr Abstriche gemacht. Und es ist dann im Endeffekt so gewesen, dass zumindest in der Arbeit, so wie ich es dann abgegeben habe, nicht wirklich nachvollziehbar war, ob das jetzt wirklich Faktoren sind. Ich nehme mal an, schon. Es gibt da Zeichen dafür, aber ich müsste nur mal die Daten ein bisschen ordentlicher analysieren. Und da ist halt dann um Modellierungen gegangen, wo du anhand von Verbreitungsdaten dann eine potenzielle Verbreitung modellierst.
Ja.
Und da wollte ich eigentlich ein Habitatmodell für die Verbreitung vor 1990 machen und mit diesem Modell dann in den aktuellen Ist-Zustand gehen und schauen, ob eigentlich von den Umweltvoraussetzungen, von den Habitatbedingungen, also jetzt Klima und Verstädterung, ob mit den Ansprüchen von vor 1990 in der Ist- oder in der Jetztzeit ähnliche Verbreitung zustande kommen wäre, wie wir es jetzt haben, dann wird das was heißen? Jetzt haben wir gerade einen Wurstel geredet. Also wenn man mit dem Modell von damals das auf die jetzigen Zustände projiziert und die Fledermaus kommt sowieso überall vor, dann muss es irgendwelche anderen Ursachen gehabt haben, dass die Fledermaus damals noch nicht vorkommen ist. Irgendwelche biologischen Barrieren oder irgendwelche biogeografischen Ursachen.
Okay.
In der Ausbreitungsgeschichte. Wenn allerdings das Modell von damals wirklich nur im Mittelmeerraum wieder die Verbreitung angezeigt hätte, dann hat es wahrscheinlich Klimaursachen.
Die Alpenfledermaus ist im Mittelmeerraum daheim.
Ja, die hat einen falschen Namen.
Okay, gut. Das ist das, was mich verwirrt hat jetzt. Aber
also, nein, das ist lustig. Also, sie hat im deutschsprachigen Raum den Namen Alpenfledermaus, weil eine der Erstbeschreibungen, die dann im Endeffekt eine der Erstbeschreibungen war, ist von einem Kärntner Tier gemacht worden, am Nassfeld ist sie gefunden worden.
Ah, okay, gut, das ist nicht weit zum Mittelmeer.
Ja, und der hat halt dann das beschrieben als Alpenfledermaus und dieser deutsche Name ist blieben, der wissenschaftliche Name ist dann anders geworden. Und die hat ja Hauptverbreitungsgebiete im Mittelmeerraum gehabt. Karstgebiete des Mittelmeerraums, aber auch Südalpen.
Und weil es wärmer wird, zieht sie nach Norden.
Genau, weil es wärmer wird und was man bei der Alpenfledermaus besonders sieht, aber auch bei anderen, einer anderen Art, die aus dem Mittelmeerraum kommen, ist, dass sie auch in die Städte zuerst auftauchen. Und die Städte sind halt in der Regel wärmer als die Umgebung, vom Antlitz sozusagen, so vom Aussehen her mehr Ähnlichkeiten mit Felsenlandschaften, mit Karstlandschaften.
Wahrscheinlich genug Wohnraum, oder?
Und noch, muss man sagen, sehr viel so Spaltenmöglichkeiten. Und so,
wie groß ist die Alpenfledermaus?
Naja, so 4-5 Zentimeter Körperlänge.
Also die kann wirklich ein Spaltenbewohner sein.
Genau, also die kleinsten, die kommen in 1,5 Zentimeter Spalten rein.
Okay.
Also das sind dann so Dehnungsfugen zwischen Gebäuden oder wenn irgendwo in einem Gebäude irgendwelche Risse auftauchen. Also Spaltenquartiere gibt es wahnsinnig viel, die allerdings jetzt mit dem Zuge dieser ganzen thermischen Sanierungen und Renovierungen schon weniger werden.
Mhm. Mhm. Das ist ein Dilemma. Auf der einen Seite für den Klimaschutz wichtig und auf der anderen Seite zerstört es den Lebensraum.
Ja. Also was ich in den letzten Jahren also in den Nachwehen dieses Wien-Projektes habe ich dann gemeinsam mit einem Vogelkundler, mit Michael Stocker für die Stadt Wien an einem Projekt gearbeitet, wo wir nach Möglichkeiten gesucht haben, so Spaltenquartiere in der Stadt wieder zu fördern. Und zwar auf einer Ebene, wo man gleich bei den Wohnbaugesellschaften ansetzt und dort, wo halt wirklich viel
die halt bauen.
Baugeschehen passiert. Ja.
Und wie ist das, wie war die Resonanz?
Ja, durchwachsen. Also es hängt immer wahnsinnig viel an einzelne Akteure, also innerhalb der Stadt schon, da haben wir auch mit allen Abteilungen zusammengearbeitet, die halt Gebäude verwalten und Gebäude bauen. Und da brauchst du halt in die Abteilungen immer einen, der für das Thema brennt. Ja. Dann haut das super hin. Und wenn es niemand gibt, der das innerhalb dieser Strukturen vorantreibt, dann geht es halt nicht. Und ähnlich ist es bei den Wohnbaugesellschaften gewesen. Also es gibt welche, die sich eher als Vorreiter sehen in grünen Bauen und Umweltthemen und so. Und die haben das gleich aufgegriffen. Und es gibt halt welche, die das nicht interessiert. Und also es hängt immer sehr von einzelnen Personen ab und einzelnen Akteuren, wie sowas aufgenommen wird.
Ist es ein großer Aufwand, da jetzt für Fledermäuse, also im Planungsbereich, was
nein,
zu schaffen?
Nein, ein großer Aufwand ist es nicht. Jetzt du musst schon einen Experten beiziehen, damit du keinen Scheiß machst,
deutsch
gesagt. Man kann sich nämlich auch Probleme züchten, weil die Fledermäuse machen natürlich an Kot und Urin und so. Und wenn du dann diese Quartiere an die falschen Stellen positionierst, dann hast du natürlich schon ein bisschen einen Kass benannt. Und deswegen würde ich schon dringend dazu raten, dass man wenn beizieht, der sich auskennt. Ja. Aber im Endeffekt, die Kosten sind total überschaubar. Also du kannst natürlich teure Sachen auch einbauen. Es gibt Firmen, die so Vogelnistkästen bauen, die haben natürlich für Fledermäuse verschiedenste Varianten und da gibt es mittlerweile so Niststeine, Spaltenquartiere, die man aus Holzbeton dort kaufen kann und dann direkt in die Fassade reinbauen und dann sieht es gar nichts außer einen kleinen Spalt. Aber du kannst da ganz ohne, dass du irgendwas kaufst, mit einfachen Brettern und einfachen Konstruktionen schon gute Spaltenquartiere machen. Da waren der Michael und ich immer ziemlich kreativ.
Ja.
Also der Michael ist eigentlich aus der Schweiz und hat in Zürich schon wahnsinnig viel gemacht, vor allem in ornithologischer Hinsicht, also für gebäudebewohnende Vögel und ist dann wegen der Liebe nach Wien gezogen und hat da sozusagen sein Schaffen ausgeweitet. Und der ist wahnsinnig kreativ in so Lösungen finden, wie man jetzt was machen kann.
Ja.
Das war ganz witzig. Ich schweife ein bisschen zu den Vögeln ab, aber das ist total lustig.
Ja.
Also wenn man durch die Stadt geht und an den Zinshäusern raufschaut, dann sieht man bei dem Dachvorsprung im letzten Stock, sind immer so Teile rausstehend, die ausschauen wie Träger oder wie Balken.
Ja.
Und das sind aber meistens keine tragenden Elemente, sondern es ist reine Zierde.
Ja.
Und das sind so Zierkonsolen. Und der Michael ist durch die Stadt gegangen irgendwann und hat gesehen, dass da Mauersegler reinfliegen. Dass da oben ein kleiner Spalt ist und da fliegen Mauersegler rein. Und ich dachte, wieso ist das so? Wieso ist da ein Hohlraum dahinter oder was? Und dann hat er die nächste Gelegenheit genutzt, wo er solche Zierkonsolen gesehen hat, wo das Gebäude eingerüstet war mit so ein Baugerüst.
Ist aufgekriegt.
Und da hat er mir geschaut, wie das Teil da oben eigentlich ausschaut. Und ist drauf gekommen, dass die innen hohl sind. Und die sind zum Teil aus Metall, zum Teil aus Gips.
Okay.
Und dann hat er einfach angefangen, zu jeder Baustelle, wo er gesehen hat, da sind so Zierkonsolen, ist auf jedes Gerüst auf und hat gesagt, bitte, wie war denn das, wenn sie die Zierkonsolen wieder aufmacht, ob man da nicht ein kleines Loch machen kann, weil dann hat man ein Mauerseglerquartier.
Ja, weniger und, Insekten.
Ja, genau, und das ist eigentlich total wenig Aufwand.
Ja.
Und brauchst nur halt schauen, dass die Mauersegler den Zugang zu diesem Hohlraum dahinter haben. Ja, und mit dem habe ich dann in der Stadt, für die Stadt Wien so ein Projekt Gebäude bewohnen.
Das ist jetzt aber ein anderes Projekt, oder? Oder ist es das Habitats?
Das war dann nachfolgend. Also diese Fledermäuse erfassen in Wien, das war 2007 ja. in die Naturschutzgebiete, okay. 2008 bis 2010 dann im Rest von der Stadt. Und das mit Michael ist losgegangen 2012 bis 15, wir haben dann 16 nochmal gemacht und wahrscheinlich wird es in irgendeiner Form wieder weitergehen. Hm. Aber das war jetzt unabhängig von dieser Erfassung der Fledermäuse.
Nicht schlecht. Erzähl ein bisschen über die Artenvielfalt in Wien.
Die Artenvielfalt in Wien, ja, da sind wir Rekordhalter in Europa. Möglicherweise haben die anderen nicht so gut untersucht, aber es ist schon, trotzdem wie auch immer, es ist wahnsinnige Vielfalt in der Stadt Wien. Es gibt 22 verschiedene Fledermausarten, von 28, die überhaupt in Österreich vorkommen. Auf einer relativ kleinen Fläche eigentlich, weil die Stadt Wien ist jetzt nicht so riesengroß und trotzdem drei Viertel der heimischen Orten. Und das hängt natürlich schon damit zusammen, wie die Stadt Wien ausschaut. Und wir haben ja im Westen oder im Nordwesten diesen Wienerwaldbereich mit zum Teil sehr naturnahen Waldabschnitten, zum Teil sogar auf kleinen Flecken sogar so urwaldartige Sachen, den Johannsaukogel.
Urwald?
Ja, oder das, was einmal Urwald wird, aber Johannsaukogel ist, da gibt es einen Bereich im Lenzer Tiergarten, der seit 70 Jahren überhaupt nicht mehr bewirtschaftet wird.
Okay.
Und da zeichnet sich schon ab, wie ein Urwald eigentlich ausschauen könnte.
Warum wird der seit 70 Jahren nicht mehr bewirtschaftet?
Naja, nach dem Zweiten Weltkrieg ist eigentlich nach dem Ende der Monarchie hat eigentlich die Stadt Wien diesen Lenzer Tiergarten übernommen. Das war ja früher Jagdgebiet von den Kaiser und gesperrt für die Bevölkerung. Und mit dem Ende der Monarchie und der Gründung der Republik hat dann die Stadt Wien den Lenzer Tiergarten übernommen und für die Bevölkerung geöffnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war, glaube ich, schon noch ein großer Faktor, warum das geschützt worden ist, weil die Leute Brennholz dort geholt haben. Und sie haben aber dann relativ rasch diesen Bereich, aus was für Gründen auch immer, das weiß ich gar nicht mehr, abgesperrt. Und da ist dann nichts mehr passiert. Wahrscheinlich schon aus wissenschaftlichem Interesse oder naturschützerischem Interesse. Das muss ich direkt einmal nachfragen, warum das eigentlich so war. Aber das ist ein kleiner Flecken und ist abgezäunt. Du kannst nur mit Führungen rein. Oder ich habe zweimal rein dürfen, weil dort eine wissenschaftliche Arbeit stattgefunden hat für einen Biosphärenpark Wienerwald. Ja. Und da habe ich so Baum, tote Baumriesen, Baumstümpfe, unglaublicher Umfang. Ich habe Pilze gesehen, die ich vorher noch nie in einem Wald gesehen habe. Also so auf toten Eichen, so riesige Graushaarpilze und
also total schräg. Es kommt alles wieder zurück eigentlich, gell?
Ja, es ist so nach einem gewissen Zeitraum. Es ist irgendwo noch vorhanden offenbar. Ja. Und wenn man das entfalten lässt, dann erobert es sich wieder seinen Raum. Aber es ist halt eine relativ kleine Fläche.
Ja.
Aber genau, der Wienerwald. Mhm. Und auch sehr viele andere Bereiche sind sehr naturnah bewirtschaftet, weil vor allem die Flächen der Stadt Wien, die haben jetzt nicht so ein unmittelbares wirtschaftliches Interesse, da wahnsinnig viel Geld draus zu machen, sondern die Stadt Wien hat das als Erholungsraum. Und die schauen halt, dass die Wege irgendwie sicher sind, aber sonst relativ naturnahe Bewirtschaftung in den Wäldern der Stadt Wien. Okay, dann, wenn wir sozusagen quer durchgehen durch die Stadt vom Wienerwald. Die Wienerwald sind ja die letzten Ausläufer der Alpen.
Ja, da habe ich auch noch gelernt, die Geografie.
Genau. Und dann hast du halt diese Vorstadtsiedlungen mit der lockeren Bebauung und die Gärten, die halt mehr oder weniger naturnah sind. Da hast du halt alles drinnen vom super verwilderten Ding mit den Naturschwimmteichen bis zum wirbelten Rosen mit Chlorschwimmbecken.
Ja.
Aber da ist trotzdem eine große Vielfalt und so eine lockere Obstbäume und so. Genau, und dann geht es halt immer mehr rein in die Stadt, in den dicht verbauten Bereich der Stadt, wo du dann wirklich diese vorhin erwähnten Felsschluchten hast, wo halt die Zinshäuser nah aneinander sind und das wirklich so schluchtartig ist. Wobei das auch auch nicht so grau in grau ist, wie man sich eigentlich vorstellt, wenn man durch die Straßen geht, weil wenn du Luftbild anschaust oder wenn du in den Hinterhof reingehst, dann merkst du einfach mal, okay, ist ja auch total grün.
Ja, also das, da gibt es ja den Baumkataster, gell?
Oder? Genau, aber der ist nur für die öffentlichen Bäume.
Also okay, deshalb
die Bäume, die von der Stadt Wien verwaltet werden, sind im Baumkataster.
Ich finde es herrlich, dass in Wien sogar die Bäume verwaltet werden. Jeder Baum hat eine Nummer. Aber ich habe mir den einmal angeschaut.
Ja.
Und es sind wirklich viele Bäume in Wien. Also ich weiß nicht, wie das in anderen europäischen Großstädten ist. Da fehlt mir ein bisschen der Vergleich.
Ja.
Aber also Wien ist eine sehr grüne Stadt. Ja,
ja, und du hast ja dann die Parks immer wieder dazwischen. Mhm,
genau.
Genau, die Hinterhöfe, die Parks und so, es ist nicht so grau in grau, wie man denken mag, wenn man jetzt nur auf der Frontseite der Gebäude geht. Genau, und dann hast du halt diesen Übergang, du hast die Donau und drüber der Donau hast du auch nochmal ein bisschen dichter verbautes Stadtgebiet und das löst sich dann relativ schnell auf. Zum Biesenberg mit den Weingärten, gut, im 16. hast du, also Wienerwald hast du zum Teil auch noch die Weingärten. Aber drüber der Donau dann den Biesenberg mit den Weingärten und oben auch noch ein bisschen diese Waldstrukturen, ein bisschen anderer Wald schon als auf der drüberen Seite.
Echt?
Ein bisschen trockener kommt, denke ich mir, ja, genau. Und dann halt starke Landwirtschaft da. Also schon sehr landwirtschaftlich geprägt, zum Teil auch wie ganz im Süden dann in der Stadt. So. Dann gibt es natürlich noch einen Bereich von Wien, die Lobau, die Donau an.
Mhm.
Und das ist auch ein Nationalpark und sehr naturnah, würde ich sagen, in den stadtnahen Bereichen, da hinterm Ölhofen und so, merkst du natürlich schon nur die starke Nutzung, da gingen halt die Leitboden in die Lacken und so. Ein paar Notzerlacke und wie es zeigt.
Ja,
vom Oder ist da natürlich der Prater ist auch noch ein Rest von einer Donau.
Ja.
Und genau, da ist da die ganze Palette von Ausläufer, letzten Ausläufer der Alpen bis in die Donau an rein. Ja. Und drüber der Donau hast du dann auch schon den Einfluss von diesem pannonischen oder kontinentalen Klima. Also es ist eigentlich eine klimatisch und von den Lebensräumen her eine wahnsinnig vielfältige Stadt, das sich dann auch bei den Fledermäusen widerspiegelt, aber nur mehr in Pflanzen oder Pflanzenwelt oder Insekten und so, die halt dann insgesamt eine größere Vielfalt haben und nur ein bisschen mehr spezifischer auf bestimmte Lebensbedingungen oder Klimabedingungen reagieren. Und da sieht man es noch viel ausgeprägter, dass du dieses Zusammentreffen dieser zwei Klimazonen hast. Also dieses Alpine und das Kontinentale und Pannonische.
Ja, total spannend. Gibt's praktisch Wasserfledermäuse? Sowas? Die halt dann in der Lobau.
Ja, genau. Es ist
also die wirklich spezialisiert sind auf die Wasser, also die Insekten, die halt bei der Lacken sind.
Also es ist generell eine für die häufigsten Fledermausarten, die wir haben. Wir haben früher immer gesagt, die jagen bei jedem Brunnen, worauf die naiveren ehrenamtlichen Mitarbeiter dann gleich zu jedem Brunnen gegangen sind und geschaut haben. Aber es reichen relativ kleine Wasserflächen, dass du Wasserfledermäuse beobachten kannst.
Ja.
Die sehr auffällig sind, weil sie wirklich sehr knapp über der Wasseroberfläche jagen, 10 cm über der Wasseroberfläche, dann immer wieder runtertauchen und die jagen halt hinten nach Insekten, die knapp über der Wasseroberfläche fliegen oder die halt auf der Wasseroberfläche gelandet sind und picken das auf. Sind sehr auffällig auf der Unterseite. Da kannst, also wenn du das mit der Taschenlampe anleuchtest und sie sind total hell, weiß, richtig gehend auf der Bauchseite und zeigen dieses Verhalten, da ständig oder permanent über der Wasseroberfläche zu jagen, kann man sich relativ sicher sein, dass das so ein Ort ist.
Gehen die unter?
Wobei.
Können sie schwimmen?
Also sie können jedenfalls wieder aus dem Wasser.
Sie kommen wieder aus, okay. Raus,
ja. Es ist aber doch verfänglich, weil sehr viele Fledermausarten auch diese Nahrungsquelle dann auch nutzen, die über dem Wasser da bereitsteht. Und es kommen auch alle Fledermausarten zum Trinken, zum Wasser. Also man ist nicht jede Fledermaus, die über dem Wasser fliegt, ist gleichzeitig ein Wasserfledermaus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, vor allem, wenn sie dann permanent da drüber jagen.
Okay.
Genau, und wir haben uns in Wien eigentlich gewundert, weil wir am Anfang haben wir wahnsinnig wenig Wasserfledermäuse festgestellt bei dieser großen Untersuchung. Und Es sind aber auch relativ große Gewässer in Wien an der alten Donau schon, oder die ja, Donau also selber oder die neue Donau. Ja. Und da hängt es immer total vom Wind ab, wo halt gerade die Insekten zusammenblasen werden. Und wenn du in einer Ecke bist, wo gerade halt keine Insekten hinblasen werden, dann sind natürlich auch keine Wasserflieder mehr dort. Da haben wir es offenbar am Anfang ein bisschen schlecht erwischt, dass wir wirklich die Wasserfledermäuse nachgewiesen haben. Dann haben wir uns schon gedacht, na komisch. Aber dann haben wir die Kathi nämlich gezielt darauf angesetzt, zum Teil. In manchen Gegenden, dass sie nochmal nachschaut und wir haben dann schon Wasserfledermäuse auch nachgewiesen in Wien.
Wie viele Leute waren denn an diesem Forschungsprojekt beteiligt?
Naja, der harte Kern waren 4-5 Leute, die wirklich diese ganzen...
Die Zählungen gemacht haben.
Die Zählungen gemacht haben, ja, Zählungen in dem Sinn, wir haben ja die Stadt fast flächendeckend begangen.
Ja.
Also wir haben uns ganz am Anfang über den Stadtplan von Wien ein Rasterfeld gelegt, mit, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ungefähr 100 Rasterfeldern und haben gesagt, wir sind in jedem ganzen Rasterfeld 3 Stunden im Sommer unterwegs in der Nacht und nehmen die Rufe auf von den Fledermäusen und zusätzlich nochmal 1 Stunde im Herbst.
Ja.
Also wir waren in jedem von diesen Rasterfeldern 4 Stunden insgesamt unterwegs und haben dann zusätzlich zu dieser flächendeckenden Untersuchung dann an einzelnen Standorten Netzfänge gemacht, weil du über dieses Aufnehmen der Rufe kannst du nicht alle Orten bestimmen. Okay. Das gingen zwar manche Orten, aber es gingen bei weitem nicht alle. Du musst manche Orten wirklich in der Hand haben und bestimmte Körpermasse sehen und abmessen, damit du dann wirklich die Orte sagen kannst.
Mit welchen Geräten tut sie die Rufe aufnehmen?
Ja, das ist also bei dieser Untersuchung, wo wir herumspaziert sind und aufgenommen haben, das sind Ultraschalldetektoren, die du in der Hand hast, die haben ein Mikrofon einbaut, ein Ultraschallmikrofon, und du kannst dann die Rufe hörbar machen, du hast also einen Kopfhörer, und wenn du merkst, okay, jetzt ist eine Fledermaus, dann hast du einen Knopf und kannst den Ruf aufnehmen.
Also und der nimmt nur die Frequenzen, also die Ultraschallfrequenzen auf?
Er nimmt die Also es gibt ein bisschen unterschiedliche Systeme, die wir da gehabt haben. Es gibt welche, die sozusagen in Echtzeit aufnehmen und es gibt welche, die Zeit dehnen. Das heißt, die nehmen permanent 3,4 Sekunden auf oder 1,7, je nachdem, wie man das Gerät einstellt und überschreiben wieder von vorn. Also sobald du das Gerät einstellst, nimmt er immer auf. Und du hast dann einen Knopf hinten.
Ja.
Das ist der Auslöser, sobald du was gehört hast, und dann spürt er in 10-fach verlangsamter Geschwindigkeit die letzten 1,7 oder 3,4 Sekunden ab.
Okay,
10-fach verlangsamt. Das ist wie wenn man einen Plattenspieler, ein Plattenling hat und ganz langsam dreht, dann wird auch alles tiefer und es wird auf einmal in hörbaren Bereich.
Also
wenn du eine Fledermaus hast, die auf 20.000 kHz ruft und du spürst es 10-mal so langsam ab, dann hörst du es auf einmal auf 2.000 kHz.
Jede Fledermaus. Und du kannst anhand des Rufes erkennen, welche Fledermaus das ist oder ungefähr sagen, welche das nicht.
Man kann manche gut bestimmen und manche nicht so gut bestimmen. Das ist leider nicht wie bei den Vögeln. Die Vögel haben ja, der Gesang der Vögel hat ja eine soziale Funktion.
Ja.
Der muss von Artgenossinnen und Artgenossen erkannt werden als Gesang für einen anderen Artgenossen oder einer anderen Artgenossin. Bei den Fledermäusen sind diese Ortungsrufe, haben eine rein technische Funktion, sich zu orientieren und Nahrung zu finden und Nahrung zu jagen. Und deswegen hat das nicht so artspezifische Ausformungen wie der Gesang bei Vögeln. Und es gibt halt manche Orten, die sind trotzdem relativ spezifisch und es gibt halt dann Ortengruppen, die eigentlich nicht unterscheidbar sind. Du kannst sagen, okay, die gehören zu dieser Gruppe, aber du kannst das nicht mehr genauer.
Okay. Und da musst du sie mit dem Netz fangen?
Da musst du es mit dem Netz fangen und bestimmte Körpermasse nehmen.
Okay, alles klar.
Und es gibt aber auch Geräte, sind damals gerade rausgekommen. Die stößt du einfach in die Landschaft und die nehmen automatisch alles auf, was an Fledermäusen vorbeifliegt in der Nacht. Und du nimmst dann am nächsten Tag das Gerät, packst es wieder ein und steckst die Speicherkarte in den Computer. Und dann kannst du auch eine Vorbestimmung machen lassen, die aber in der Regel auch fehlerhaft ist und die du dann nachkontrollieren
musst. Okay, verstehe schon. Aber der Computer kann praktisch dann die Fledermaus erkennen und dann sagt, oder er kann
manche erkennen. Also wenn man ein bisschen Erfahrung mit diesem Bestimmungssystem hat, dann weiß man schon, wo die systematischen Fehler liegen.
Aber er nimmt ja, keine Ahnung, du lässt ihn 24 Stunden laufen oder halt 2 Stunden.
In der Nacht
natürlich, ja. Und der schneidet dir das halt schon so zusammen, dass alle
wo ja, was das, drauf das ist. Ja, das ist der Riesenvorteil. Wir haben so ähnliche Systeme schon früher gehabt, die mit Kassettenrekorder gekoppelt waren. Wo man uns einfach einen Detektoren mit einem Relais und so einer riesen Batteriefachel und so einem Kassettenrekorder. Sony Professional, das war damals das Höchste des Höchsten.
Sony, sehr cool. Ja.
Und der hat aber nicht unterscheiden können zwischen Fledermausruf und Rascheln der Blätter oder wenn irgendwo Wassertropfen sind.
Okay.
Und wir haben das Gerät aufgehängt und wenn du Pech gehabt hast, war halt 45 Minuten, das war halt eine Seite von einer Kassette.
Gut, ja.
45 Minuten Wassertropfen oben gehabt. Und du hast aber die 45 Minuten anhören müssen. Weil halt,
hätte was sein können.
Ja, genau. Und das ist der Riesenvorteil von diesen neuen Geräten gewesen. Mhm. Die haben einen Algorithmus einbaut, der binnen kürzester Zeit erkennt, okay, ist das jetzt ein Fledermaus oder nicht.
Ja.
Und der filtert dann in der Regel zumindest so einen Großteil des Blätterrauschens aus. Und je nachdem, hast du ein bisschen Einstellungsmöglichkeiten, je nachdem, wie es einstößt, kannst du relativ viel Heuschrecken rausfiltern, weil die zum Teil auch im Ultraschallbereich, im niedrigen Ultraschallbereich Geräusche machen. Und das kann er relativ gut rausfiltern.
Nicht schlecht.
Wenn du Pech hast, dann hast du halt irgendeine Heuschreckenart, die er nicht rausfiltert, dann hast du auch wieder 5000 Rufe. Er bestimmt dir dann alles, also als Sozialruf von Pipistrellus, weil die sind auch irgendwo knapp unter 20 Kilohertz oder knapp über 20 Kilohertz, je nachdem. Und das klingt für das Gerät oder die Bestimmungsstatistik, die halt dann die Rufe vermisst und Ort zuweist, die glaubt halt dann immer, das sind halt die Sozialrufe von dieser und jener Ort. Weil die halt so in einem ähnlichen Frequenzspektrum sind. Aber das lernt man dann auch.
Ja, klar.
Weil dann merkt man, okay, da sind jetzt 5000 Pipistrellus-Sozialrufe, das muss eigentlich ein Heuschreck sein. Der leider vor dem Mikrofon vom Gerät gesessen ist und die ganze Nacht halt
die
Geräusche gemacht hat.
Nicht schlecht. Und was ich noch fragen wollte, wie die Netzfänge. Ich stelle mir das so vor, dass ihr da mit so einem Schmetterlingsnetz wie ein Comic durch die Gegend rennt oder habt ihr das gespannt oder wie sind das Fallen? Wie schaut das genau aus?
Ja, also zum Schmetterlingsnetz kann ich nachher noch eine Geschichte erzählen. Aber in der Regel machen wir es nicht mit Schmetterlingsnetz, sondern es sind so Netze, unser Standardnetz ist 6 Meter lang und 3 Meter hoch.
Okay.
Und es gibt natürlich unterschiedliche Maße. Wir arbeiten mittlerweile relativ viel mit 12 Meter, mit 18 Meter Netzen. Aber die Höhe bleibt ungefähr immer gleich, 3 bis 4 Meter hoch ungefähr. Und die werden zwischen zwei Fischerstangen aufgespannt. Ja. Das sind jetzt nicht die normalen Angelrouten, wie man es halt kennt, sondern die nennen sich Stippstangen und die haben jetzt kein Kurbel oder sonst irgendwas. Das sind so Teleskopstangen. Die halt bis zu 7 Meter lang haben wir langsam und die halt relativ gut zum Handeln sind.
Also okay.
Bindet man die Netze dran. Und man stellt halt nicht nur ein Netz auf, sondern versucht halt gewissen Bereich zuzupflastern.
Ja.
Mit bis zu 100 Laufmetern. Also dass du dann wirklich 100 Laufmeter Netz im Wald drinnen hast. Und man versucht immer ein bisschen die Flugwege der Tiere zu antizipieren. Also jetzt Waldwege absperren oder über einen Bachlauf oder wo man sich halt als Mensch denkt, wenn ich auf Fledermaus war, würde ich dort entlang fliegen. Und es gibt ja etliche Orten, die so Flugrouten verwenden, entlang einer Heckenreihe. Okay. Oder, also es hat schon Gründe, warum man das an bestimmter Stelle hinstellt.
Und die fliegen dann einfach eine?
Wir fangen nur die Jungen und die Dummen und die Senilen, das hast du vielleicht von der Karte schon gehört.
Ja, nein.
Genau. Und es ist aber schon so, dass sie manche Fledermäuse fliegen zum Teil Strecken auswendig, wo sie gar nicht orten. Genau, und sie sind vielleicht auch unaufmerksam manches Mal, wenn sie gerade versuchen, ein Insekt zu fangen.
Ja.
Und das ist direkt vom Netz oder es gibt gerade eine soziale Interaktion, dass sie zwei Mandel jagen oder dass es im Herbst und Paarungszeit ist. Also wir fangen schon nicht nur die Jungen und die Dummen und die Senilen, zwar schon überwiegend die, ja, ja. Aber offenbar gibt es Situationen, wo sie einfach reinfliegen. Aber es gibt schon Orten, die du fast nie fangst. Mhm. Also so langsam fliegende Orten, kleine Hufeisennasen, da kannst du direkt beobachten, wie sie zum Netz hinfliegen, dann einmal links entlang, rechts entlang und dann oben drüber und dann fliegen sie weiter. Oder eben diese Langsamflieger, die können natürlich gut manövrieren und, ja, und merken das Netz. Also die Fledermäuse hören die Netze.
Ja, ja, ja.
Es ist nicht
ja
so, dass die so super Fans sind, dass sie gar nicht mehr geortet werden können, sondern sie hören es und sind halt dann zu langsam zum Ausweichen oder
okay
mit anderen Sachen beschäftigt.
Verstehe schon. Wie ist denn das? Ist da eine Verletzungsgefahr für die Fledermäuse, wenn sie ins Netz fliegen und sich verheddern? Oder?
Also in Nachdenken mittlerweile über 20 Jahre Fledermäuse fangen noch nie eine Verletzung okay gehabt.
Gut.
Aber es ist schon so, also sie beißen sie raus, sie küffeln am Netz und wenn ja du zu lange wartest, dann hast du noch ein Loch drin im Netz. Also sie kommen schon selber raus, aber wir kontrollieren auch regelmäßig. Also dieser Netzfang ist ja durchaus bei Vogelkundlern üblich ja zum Beringen und so. Die kontrollieren aber nur alle Stunden, weil die Vögel, die sind
schlafen
möglicherweise ein, aber die ergeben sich in ihr Schicksal oder okay weiß ich nicht. Und die Fledermäuse, die machen das nicht, die machen Rambazamba, also versuchen auszubeißen oder werkeln auch mit Händen und Füßen, mit Flügel und Füßen, dass sie da rauskommen und wir kontrollieren die permanent, also wir gehen eigentlich, kommen alle 10 Minuten maximal bei den Netzen vorbei, nehmen sofort raus.
Okay, also es ist ja kein großer Stress für die Viecher. Also
naja, Stress ist wahrscheinlich schon, das ist ja sicher, aber wir versuchen das möglichst kurz zu halten und die werden dann sofort bearbeitet, außer man hat wirklich viel Fänge, dann kommen sie in einen Stoffsackel und werden okay auf die Seiten gehängt, weil da ein bisschen Ruhe ist
ja
und da beruhigen sie sich dann
meistens. Okay. Tut sie beringen?
Wenn wir bestimmte Fragestellungen haben, dann machen wir das schon. So munter drauf losbringen, dann wir, also dass man alles bringt, was man in den Tank kriegt, machen wir nicht. Ne?
Okay.
Also aktuell dann wir so ziehende Arten bringen, Abendsegler überwiegend und Zweifarbfledermaus, die wirklich so Langstreckenzieher sind, zwischen Sommer- und Winterquartier bis zu über 1000 Kilometer
okay
ziehen. Und das ist aus dem Norwegen, Grund,
Sizilien, nein,
sind das 1000 Kilometer, aber keine Baltikum, Russland, so in, okay in die Richtung.
Zu uns sind wieder
zu okay uns, genau. Und die sind die Hauptbetroffenen von Schlagopfern oder also, erschlagen werden auch nicht alle, aber sind die gehören so die Hauptopfer nee von den Windrädern.
Windräder, ja.
Und wir wissen überhaupt nicht, von wo die Abendsegler, die bei uns im Winter sind oder die im Herbst zu uns kommen, von ja wo die eigentlich kommen. Und deswegen wollen wir, also ist das eine Methode herauszufinden, von wo kommen die eigentlich. Weil um Auswirkungen auf Populationen festzustellen, durch die Windräder oder durch die Totentiere bei den Windrädern, muss man eigentlich wissen, wo daher die kommen und zu was für Populationen die eigentlich gehören. Und das ist okay wahnsinnig schwierig. Und deswegen bringen wir diese ziehenden Orten.
Wie ist da der Austausch mit der internationalen Community? Also habt ihr dann, seid ihr im Kontakt mit den Fledermausleuten aus dem Baltikum?
Ja, also die Community ist ja relativ überschaubar, muss man sagen.
Ja.
Man kennt sie in Europa und
von Fledermauskongressen?
Es gibt Fledermauskongresse, ja, okay, also europäische. Da sind dann 400 Leute, das sind nicht alle und ich bin auch nicht immer bei den europäischen Kongressen, aber fast immer. Und es gibt dann Austausch.
Ja, aber es wird halt, also den KFFÖ wird es halt KFFD geben wahrscheinlich und KFFÖ.
Ja, das heißt nicht überall so, aber es gibt genau, die NGOs.
Jeder schickt seine Delegationen hin, gell?
Genau, und es gibt da auf wissenschaftlicher Ebene natürlich auch noch in manchen Ländern, leider nicht in alle Institutionen oder Universitäten, die sich mit Fledermäusen beschäftigen und die Leute kennen sie untereinander oder man findet relativ schnell aus, wenn man sie auskennt und man findet dann eine Fledermaus mit so einem Ring oben, dann weiß man schon, okay, wo man andocken muss oder wo man nachfragen muss. Aber wir haben erst einen Wiederfund, der über weitere Strecken ist. Also wenn man eine Zweifarbfledermaus in Wien beringt und die ist in Polen wiedergefunden, waren ungefähr 500 Kilometer entfernt.
Okay.
Und sonst haben wir nur Wiederfunde innerhalb von Wien. Also das ist natürlich schon ein bisschen eine Wahnsinnsaktion, weil du musst halt irrsinnig viele Viecher bringen, dass das irgendwann wieder mal eins gefunden wird.
Ja, sicher. Und was, ich meine, wenn sie, Ja, wenn sie eh in Wien sind, dann, dann hast du nicht wirklich was davon. Ich meine, erstens sind wir in die Lobau geflogen, juhu.
Ja, aber ich meine, das sind mit Sicherheit ziehend, aber wir haben es halt in Wien wieder gefunden und nicht irgendwo anders.
Okay, ich verstehe schon. Habt ihr noch andere Forschungsmethoden angewandt oder ist das...
Ja, wir haben quasi fast alles gemacht, was man so an Fledermäusen macht, außer genetisch vielleicht. Aber was man so in der Ökologie oder in der Ökoethologie über Fledermäuse machen kann, haben wir schon gemacht. Also das Auffallendste ist wahrscheinlich die oder aufregendste vielleicht für Außenstehende, wenn man zum Anhorchen ist, die Radiotelemetrie, die wir allerdings nicht in Wien gemacht haben. Machen wir vielleicht in den nächsten Jahren, muss man schauen. Da biegst du den Fledermäusen einen Sender am Rücken.
Okay, cool.
Und verfolgst du es halt die ganze
Nacht. Jetzt geht halt Radioaktivität.
Nein, Radiotelemetrie.
C14, okay.
Also ja, das ist okay. Radio von dem von Sender, der halt ein Signal aussendet. Und Telemetrie, von was kommt das eigentlich?
Tele, das heißt fern und Metros heißt messen.
Ja, genau.
Keine Ahnung,
ja,
keine
Ahnung. Ja, sowieso. Bist du ein Altgrieche? Nein,
weißt du nicht? Telefon ist ein Fernsprecher.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Metrie ist immer was zum Essen gewesen. Ich weiß es nicht.
Ja,
okay.
Genau, ja,
aber im Prinzip, es läuft auf das aus. Du klebst auf die Fledermaus einen Sender und dann...
Und dann verfolgst du das und schaust, dass du den Aufenthaltsort findest. Und das kannst du da auf unterschiedliche Orten machen. Was wir damals gemacht haben, das war in Kärnten übrigens, wir haben in zwei unterschiedlichen Kolonien von kleinen Hufeisennasen, die in sehr unterschiedlichen Lebensräumen gewohnt haben. Die einen in der Nähe von St. Veit an der Glan, wo der Wald rundherum sehr fragmentiert war, und die andere Kolonie in
auf der Gerlitzen.
Nein.
Es gibt Galizien auch in Kärnten.
Ja, ich glaube, dass eh Galizien war.
Ja.
So, südöstlich von Klagenfurt.
Ja, da kann gut sein, da
genau,
kenne ich mich
nicht aus. Also eben, Kärnten, ja. Also Rottenstein unten, Sattnitz.
Sattnitz ist da, ja.
Genau, dort. Und wo praktisch neben der Kolonie, die lustigerweise in einer Brücke, in einer Autobrücke über die Drau war, neben der Kolonie waren sehr geschlossene Wälder. Und wir wollten halt anschauen, okay, gibt es Unterschiede in der Raumnutzung, in der Habitatnutzung von den Fledermäusen, der gleiche Ort, aber in kleine Hufeisennase, aber in unterschiedlichen Umgebungen sozusagen. Das war die Diplomarbeit von der Elisabeth Pölzer. Und da haben wir in jeder Kolonie 8 Tiere besendet und dann halt die ganze Nacht lang verfolgt. Also das ist dann schon eher die aufwendige Art und Weise, du musst immer zu zweit sein, damit man tatsächlich einen Schnittpunkt hast, also du bist dann zu zweit mit diesen Empfangsgeräten und stehst an unterschiedlichen Stellen und machst zum gleichen Zeitpunkt eine Peilung. Eine Peilung heißt, du schaust zum gleichen Zeitpunkt, aus was für einer Richtung kommt das Signal. Du stehst halt mit der Antenne in der Nacht irgendwo in der Landschaft herum, hast das Funkgerät und der andere sagt, in 15 Sekunden Peilung, und dann schaust du halt, wo in 15 Sekunden das stärkste Signal herkommt, hast dann einen Kompass in der Hand.
Und kannst es dann halt eintragen, kannst dann triangulieren.
Genau.
Ja.
Und am nächsten Tag sitzt bei den Luftbildern und du hast halt dann schauen, wo bin ich gestanden, wo ist der Kollege oder wo ist die Kollegin gestanden, und du hast halt dann eintragen mit dem Peilungswinkel, den du am Kompass genommen hast. Ja.
Das ist ein bisschen was von Schatzsuche, gell? Oder?
Ja, es ist schon sehr spannend. Ja.
Es ist auf jeden Fall, klingt abenteuerlich.
Es ist wahnsinnig stressig. Also wir haben versucht, alle 5 Minuten Peilungen zu machen. Du musst ja nicht immer dranbleiben am Viech. Die Sender gingen jetzt nicht ewig weit, sondern im Idealfall bei diesen kleinen Tieren, die Sender haben 0,35 Gramm ungefähr, und die Fledermäuse selber haben 5 Gramm oder so gewogen. Und diese Mini-Sender, die gingen halt nicht weiter als 600 Meter im Idealfall, so Daumen mal Pi. Und wenn es dann irgendwie noch das Gelände schwierig ist und recht viel Wald ist, dann ging es gleich nur kürzer.
Ja.
Du musst dir nicht mehr schauen, dass du dran bleibst an der Fledermäuse. Und wir haben uns vorgenommen, einen 5-Minuten-Rhythmus zu machen. Und dann stehst du halt immer da in der Nacht und versuchst dran zu bleiben und die 5-Minuten-Bellungen zu machen, dann verschwindet das Viech, dann muss der eine mit dem Auto den anderen abholen und schauen, dass sie irgendwie nachkommen. Dann hast du wieder ein Signal, dann setzt den einen wieder ab, ja, und schaust, dass du wieder in eine gute Position, ja, kommst zum Viech. Und man muss ja schauen, dass man den Winkel zueinander immer sozusagen möglichst nahe an 90 Grad hat. Mhm. Weil je näher du an so einem rechten Winkel bist mit den zwei Positionen, desto genauer wird die Peilung. Ja. Und je spitzer der Winkel ist zueinander, also zum Tier und den zwei Peilenden, desto ungenauer wird es natürlich.
Okay, verstehe schon.
Und da musst du da immer das auf der Karte oder am Luftbild, das du in der Nacht mit hast, irgendwie einschätzen, wo das Signal herkommt, und das ist schon relativ stressig.
Ja.
Dass man da wirklich gute Peilungen und das in einem halbwegsen Rhythmus zusammenkriegt. Und dann spielt halt irgendwann eine Müdigkeit noch eine gewisse
natürlich
Rolle.
Natürlich, ja, klar.
Also das war am Anfang des Sommers war es noch halbwegs okay, aber nach 16 Viecher, ja, ist dann schon sehr zart, und das kommt dann dazu, wir sind dann bis in September reinkommen und dann, ja, werden halt die Nächte immer länger. Und die Viecher sind immer länger unterwegs, weil sie halt auch das Fett schon für den Winterschlaf anfressen müssen.
Ja.
Die Weibchen müssen immer zurück ins Quartier, um die Jungtiere zu säugen.
Hm.
Das war auch im Hochsommer nur so eine Garantie, dass man zurückfahren kann und einmal eine Stunde Pause hat. Und das müssen die Weiber halt dann im Herbst nicht mehr machen. Dann fallen die Pausen auch weg. Oder die Sicherheit, dass das Tier irgendwann einmal zurückfliegt, und auch wenn du das verlierst zum Beispiel, war in Zeiten, wo die Weibchen zurückfliegen müssen, um die Jungen zu säugen, war okay, wir fahren jetzt wieder zurück zum Quartier und warten, bis es wieder zurückkommt.
Okay, verstehe schon.
Und sobald die Jungtiere selbstständig sind, hast du diese Garantie nicht mehr, wenn du das Weiberl verlierst. Also es wird dann schon zart, und dann über den Sommer hebst du halt der ordentliche Schlafdefizit.
Ja,
schon.
Da freut man sich dann auf den Winterschlaf, damit man genau die ganzen Daten analysieren kann. Kann man vorstellen.
Ja.
Wie, helft ihr euch da immer gegenseitig bei euren Diplomarbeiten? Oder ist das so? Oder seid ihr, ist das von der...
Ja, also wir haben alle über was anderes eigentlich Diplomarbeit geschrieben. Meine Diplomarbeit, die ja nie abgegeben worden ist, war über Murmeltiere. Der Güter hat über Kleinsäuger gearbeitet, aber er hat dann eine Doktorarbeit gemacht über Fledermäuse immerhin. Die andere Kollegin, die Maria, hat über Kleinsäuger gearbeitet. Die Katja hat über Algen.
Algen, eben, ja, kalzifizierende Braunalgen im Mittelmeer.
Ja, genau.
Da habe ich zuerst gedacht, ah ja, klar, Korsika, ja, natürlich würde ich das da haben, also wenn ich es mal aussuchen könnte. Gell. Aber dann hat sie mir gesagt, dass er eigentlich auch nur getaucht hat.
Und man, der Guido ist halt mittlerweile in der Position, dass er Diplomarbeiten auch betreut und auch Sachen vergibt. Das war eben diese Telemetriearbeit, war eine Diplomarbeit, wo die Lisi einfach auf uns zugekommen ist, oder auf den Klaus Greiner, der in Kärnten mit uns, der hat einen Naturschutzverein in Kärnten, ja, und der mit uns dort zusammenarbeitet. Und die hat dort Praktikum gemacht schon über Fledermäus und ist halt dann auf den Guido zugekommen und hat gefragt, ob es bei uns Diplomarbeit machen kann. Und solche Leute gibt es mittlerweile mehrere. Ja, also okay, der Guido hat eine Vorlesung an der Uni Wien, und da geben sie natürlich immer die Kontakte und kommen viele Studenten.
Okay, verstehe schon.
Wobei das auch, also es ist ja, im Endeffekt ist für einen nicht bezahlt worden, die Diplom betreut. Und man muss halt schauen, wie man es unterbringt.
Ja, ja, so eine Balance, oder?
So ein Work. Es sind ja die Leute, die Diplomarbeit machen, nicht Geld einstecken müssen. Also es sollte auch eine Finanzierung da sein. Im Idealfall kriegen sie halt ein bisschen was. Aber es sollte nicht so sein wie bei manchen Kollegen, die wir auch gehabt haben, die mit uns studiert haben, die halt dann wirklich auch selber wahnsinnig viel Geld einstecken müssen, und Fahrtkosten und so. Also 20.000 Kilometer ist ein Kollege von uns gefahren für sein Diplomarbeit. Das ist ja ordentlich viel Geld, und das sollte abdeckt sein. Und das müssen halt die Rahmenbedingungen passen, dass das für alle fair ist und dass es halt auch von unserer Seite auch gut betreut werden kann, dass der Güter das auch gut macht.
Ja.
Also es sollte halt nicht so sein, dass das dann irgendwie dahingeschleudert wird und
die Leute nicht betreut. Nein, Qualität kostet einfach.
Genau.
Muss man einfach sagen.
Ja, das soll ja was rauskommen,
da weiß ich nicht. Ja, sicher. Ja. Es ist ja keine erstsemestrigen Hausarbeit. was ich fragen wollte, wenn ihr zu einer Fledermaus gefangen habt Welche Daten erhebt ihr da, welche biometrischen?
Ja, es gibt so, Standarddaten, die man bei jeder Art nimmt.
Ja.
Es ist der Unterarm und Unterarmlänge und Gewicht,
ja.
Geschlecht, reproduktiver Zustand, also ist jetzt
trächtig.
Ist das jetzt ein trächtiges Weibel, okay. Oder ist das ja. Ein laktierendes Weibel? Das sieht man ganz gut, wenn es ein Junges hat und säugt, ja. Dann merkt man das. Oder sind die Männer schon sexuell aktiv? Mhm. Also die Hoden werden wirklich nur während der Paarungszeit ausgebildet.
Okay.
Und solche Sachen, Alter kann man nur sehr eingeschränkt feststellen. Man kann halt die Jungtiere dieses Jahres feststellen. Man kann zum Teil nur im Frühjahr, je nachdem wie man eingeschaut ist und wie viele Viecher das man immer in der Hand hat, ein bisschen so Routine oder Übungssache.
Erfahrung dazu.
Kann man auch die Jungtiere vom letzten Jahr noch feststellen und man merkt schon, wenn dann ganz alte Tiere dabei sind, die dann so Stummelzenten noch haben und so. Also so wirklich senile Viecher, so wie es heißt, kann man auch feststellen.
Okay.
Aber ob jetzt eine Fledermaus 3 oder 4 Jahre ist, kannst du nicht feststellen, wenn es einfach nur in der Hand hast.
Ich glaube, dass ihr, keine Ahnung, Blutproben abnimmt oder irgendwie.
Ja, Blutproben haben wir zum Beispiel noch nie gemacht.
Ja.
Das ist eine Tierversuchsgenehmigungspflichtig.
Okay.
Also sobald du unter die Haut gehst, das ist eigentlich ein Tierversuch. Und das haben wir noch nicht gemacht. Und
wäre es überhaupt interessant, das Blut von der Fledermaus zu sammeln und dann halt, keine Ahnung, vergleichen, analysieren, irgendwelche Krankheiten
feststellen? Ja. Also interessant, interessanter sind fast andere Gewebeproben, wie sie genommen werden, aus Flughaut zum Beispiel. Okay. Also da werden aus der Flughaut so 1 Quadratmillimeter große Proben ausgestanzt, wo du dann Genetik machen kannst natürlich.
Ja.
Jetzt in Bezug auf neue Arten, wie nah sind die verschiedenen Arten verwandt. Das ist also so eine Systematik der Fledermäuse kannst du machen.
Neue Arten? Entstehen neue Arten, während wir da jetzt sitzen? Und
neue Arten entstehen immer. Aber
ja, schon, aber wir haben das so in einem geologischen Zeitraum.
Der Prozess,
dass man entdeckt wieder immer noch neue Arten von Fledermäusen in Österreich. Das finde ich cool.
Ja, aber nicht, weil sie neu entstehen, sondern weil man es vorher als eigene Arten gar nicht erkannt hat. Also das war in den letzten 20 Jahren schon ziemlich irrwitzig, dass dann relativ viele neue Fledermausarten dazukommen. Der Boom ist jetzt gerade ein bisschen vorbei. Aber das ist eben ein klassisches Ergebnis von so genetischen Analysen, dass halt neue Arten auftauchen.
Sie schauen gleich aus, aber sie sind eigentlich...
Sie schauen sehr ähnlich aus, man kommt dann schon irgendwann drauf, gibt es doch Unterschiede, aber die hat man halt vorher nicht erkannt.
Okay.
Aber es ist zum Teil ziemlich schwierig, gewisse Arten zu unterscheiden.
Und das Flughaut außerstanzen ist kein... Das wächst wieder nach, oder?
Das wächst wieder nach, ja. Interessanterweise diese Flughaut ist hochregenerativ und du siehst da oft wieder meist mit Narben an der Flughaut und so. Also
die
können auch irgendwo mal hängen bleiben oder sie anderweitig natürlicherweise wachsen. Also wir haben Fledermäuse auch mit viel größeren Löchern schon gehabt, die wieder verwachsen sind. Gerade unsere Pflegerinnen und Pfleger, die halt immer wieder Viecher kriegen, die haben da zum Teil ganz arge Löcher und die Viecher fliegen zum Teil nur mit Löchern. Also es vernarbt.
Okay.
Und das, da habe ich jetzt nicht so große Bedenken jetzt.
Naja, warum nicht?
Natürlich ist auch ein Eingriff wiederum.
Und ja, aber es ist jetzt kein Eingriff.
Klar. Also, selbst das Fangen ist ein Eingriff.
Ja, sicher.
Und ins Quartier reingehen und so.
Ja.
Es ist halt immer die Frage, hat es einen Sinn, was man macht?
Hm.
Und ist es vertretbar oder ist...
Ja,
steht der Eingriff in ein richtigen Verhältnis?
Das muss
rauskommt. Das stößt eigentlich bei allen Fragen, beim Stanzen, beim Beringen und
bei allem.
Alles, was da vernetzt
kommt. Das müssen wir halt abwägen, das liegt dann halt wahrscheinlich im ethischen Ermessen der Forscherin oder des Forschers. Gell?
Genau.
Ja.
Okay, also genetische Methoden, Blut abnehmen, weil
das denke ich mal, als Humanmediziner, Opfer von Humanmediziner, denke ich mal. Das machen sie halt immer als erstes bei uns zumindest, bei uns Menschen.
Ja, genau. Blutabnehmen ist jetzt nicht so die Standardmethode wie dieses Flughautstanzen, genetische Sachen. Du kannst mit Blut natürlich genauso genetisch arbeiten. Aber was da natürlich auch eine große Frage ist Krankheiten, Viren, Erkrankungen und so weiter. Das kannst du natürlich alles über das Blut machen. Und das ist auch gerade ein bisschen ein Modefeld, ich weiß, ist vielleicht schon wieder ein bisschen am Abklingen, aber mit diese ganzen Krankheiten, die da in den letzten Jahren kommen SARS, Ebola und so, die zum Teil Vogelgrippe, die zum Teil von Fledermäusen verbreitet werden. Und da war das natürlich ein Thema, das aufgegriffen worden ist, diese ganze Virengeschichte auch bei Fledermäusen zu untersuchen. Und das sind offensichtlich schon ein großes, oder sind attraktiv für Viren, sagen wir mal so, wie alle Tiere, die in großen Gruppen zusammenleben.
Ja, ja.
Weil natürlich die Viren da ideale Bedingungen haben, da sich zu verbreiten. Hm. Wenn du Fledermauskolonien mit, weiß nicht, in Höhlen im Tropengebiet mit mehreren Millionen Viechern hast, ist das natürlich ein Traum.
Ja, sicher.
Viel freut sich jeder Virus. Ja. Ist aber jetzt bei uns jetzt in Österreich nicht so ein großes Thema. Das Paradevirus, auf das man immer angesprochen wird, ist natürlich Tollwut.
Ja.
Tollwut-Virus. Und es hat in Österreich noch keinen nachgewiesenen Fledermaus-Tollwut-Fall gegeben. Allerdings die nächsten sind schon in Bayern.
Ja.
Und Norddeutschland gibt es durchaus schon Tollwut-Fälle bei Fledermäusen. In Süden von Österreich, in Kroatien und Slowenien, hat es aktive Untersuchungen gegeben. Das heißt, da ist tatsächlich Blut abgenommen worden und untersucht worden, ob Tollwut-Viren im Blut sind. Und da hat es keine Tollwut-Nachweise gegeben. Mhm. Bei uns in Österreich hat es keine aktiven Untersuchungen gegeben, also mit Blutabnahme, sondern eine passive, wo man halt verdächtige Viecher eingeschickt hat und da ist nichts festgestellt.
Okay. Mhm.
Aber man sollte auf der Hut sein. Also wir sind alle geimpft.
Immer, ja.
Und genau, und man, es ist halt, Tollwut kann jedes Säugetier übertragen, das kann die Katze genauso übertragen,
genau.
Die sind hoffentlich geimpft,
aber
es können Mais und es kann nicht jedes Säugetier kann Tollwut übertragen und deswegen sollte man das immer im Hinterkopf haben. So Viech.
Das ist nicht ohne Tollwut, gell? Das ist, glaube ich, das geht schnell dann.
Es geht schnell, ja. Meine, du kannst schon nach der Infektion auch noch geimpft werden, aber es sollte dann schnell passieren.
Ja, genau.
Rabies, genau.
Ja, was genau. Ich wollte dich noch fragen, bist du auch Höhlenforscher, so wie die Kathi? Oder?
Nein, so wie die Kathi nicht.
Okay. Aber du gehst in die Höhlen.
Ich gehe manches Mal mit, ja.
Ja.
Also so ist es relativ wenig geworden, jetzt durch das, dass ich sehr auf Wien beschränkt bin mit meiner Arbeit.
Gibt auch nicht so viele Höhlen in Wien, gell?
Ja, ich war wahnsinnig viel in Kärnten unterwegs.
Gibt es Höhlen in Wien?
Nein. In Höhlen, Stollensysteme
gibt es. Okay.
Und da war ich auch nicht wahnsinnig viel unterwegs. Genau, es erinnert mich daran, dass man von der MA22, von der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien, hat mir ein Kollege kürzlich angemeldet, dass wir aufgelassene oder nicht benutzte U-Bahn-Stollen anschauen können.
Cool.
Aber da hätte ich eigentlich letzte Woche schon einen Termin kriegen sollen. Aber es gibt so künstliche Stollen, wo halt Fledermäuse da drin sein können. Und ja, wahrscheinlich gibt es unendlich viele Keller und unterirdische Quartiermöglichkeiten in Wien.
Ja, sicher.
Aber das kannst du wahrscheinlich auch genauso wenig, wie du in Wien systematisch Dachböden erfassen kannst, kannst du systematisch jetzt alle Keller kontrollieren.
Ja.
Wobei ja selbst jene Arten, die jetzt nicht so weit Streckenzieher sind, die fliegen ja auch bis zu 30, 40 Kilometer zwischen Sommer- und Winterquartier. Also die Arten, die bei uns in Wien oder im Wienerwald im Sommer unterwegs sind, die können ja auch irgendwo nach Baden fliegen, wo dann
schon die ersten
Höhlen sind.
Stimmt schon, ja.
Also das ist überhaupt keine Distanz für sie.
Ja.
Und diese Spaltenbewohner, die Alpenfledermaus, die wir schon gehabt haben, die da wirklich im innerstädtischen Bereich einer Quartier beziehen, die überwintern wahrscheinlich auch in diese Gebäudespalten.
Okay.
Aber das wissen wir nicht so genau. Wir nehmen es halt an.
Sonst ist es ziemlich cool, ja.
Also in Wien wollen wir, was wir in Wien relativ wenig kennen, sind Quartiere von Fledermäusen. Das kriegst du halt nur außer, wenn du zufällig was findest oder so. Aber in den anderen Bundesländern haben wir systematisch eigentlich alle Kirchen und Schlösser und so angeschaut. Und Dachböden halt angeschaut von so Gebäuden. Das haben wir in Wien nur zum Teil gemacht. Und es kommen aber diese Orten in Wien oder im Wienerwald vor, die in diese großen, ruhigen Dachböden sind. Aber wir wissen nicht, in welche Dachböden sie sitzen. Wir haben sie halt im Wienerwald gefangen mit unseren Netzen, aber wir wissen nicht, wo sie wohnen. Und das ist eine Idee, was wir jetzt mit der Stadt Wien vorhaben, ist noch nicht ganz durch. Aber es gibt den Projektantrag und der ist am Laufen, dass wir diese Tiere wieder im Wienerwald fangen und einen Sender aufpicken.
Radiotelemetrie.
Und Radiotelemetrie machen, genau.
Und denen nach.
Genau.
Sie verfolgen.
Genau, da geht es aber wollen wir schon ein bisschen schauen, wo sie herumfliegen und welche Lebensräume sie nutzen. Oder Schwerpunkt ist dann schon, dass man einfach außerfindet, wo die Quartiere sind.
Mhm. Ja, als Kirchen wahrscheinlich, oder? Gibt es ja gar nicht wenig in Wien.
Ja, aber wir waren schon einige so ja. Stadtrand nahe Kirchen, also die sind jetzt nicht im, also diese Arten sind jetzt nicht im, irgendwo im ersten Bezirk im Stephansdom, da gibt es anscheinend auch welche, ja. Aber die sind jetzt nicht die klassischen Dachbodenbewohner, die sind eher an der Fassaden, glaube ich. Mhm. Die sind eher im Randbereich der Stadt, in der Nähe zum Wienerwald, in die Kirchen, und da haben wir aber auch schon etliche angeschaut und da waren es nirgends drin.
Okay.
Wir wissen eben nicht, wo sie sind, und deswegen wollen wir das jetzt herausfinden.
Okay. Was für das wird die Stadt Wien finanzieren, wenn der Projektantrag durchgeht?
Wahrscheinlich kofinanziert von der Europäischen Union.
Danke.
Das ist ein gemeinsames Projekt mit Bratislava. Und da, das nennen sie Interreg, das sind so grenzüberschreitende Projekte, die man jetzt gemeinsam beantragen kann. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Achso, das ist mein Kescher.
Okay. Ja, genau, das Schmetterlingsnetz wollte ich mir erzählen.
Genau, Kescher, Schmetterlingsnetz. Ja, das verwenden wir auch hin und wieder. Aber es ist wahnsinnig schwierig. Also man unterschätzt es ein bisschen, Fledermäuse tatsächlich mit Kescher zu fangen.
Aber wo ich unterschätze nicht, weil ich sehe immer, wenn ich über die Schmelz fahre, jetzt hast du meine Geschichte auch, mit dem Radl, und dann jeden Sommerabend, wenn ich halt drüber fahre, sehe ich 3, 4 Fledermäuse. Und die sind echt so, die
zischen. Ja, zickzack.
Ja, voll. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich die fange. Also ich stelle mir das immer so lustig vor, die ganzen Biologinnen und Biologen, die da so wusch, wusch, die Tennis spielen.
Und so. Ja, es gibt die Insektenkundler, die machen dann standardisierte Kescherzüge. Zumindest ob das ISO klären ist, vielleicht auch nicht mehr State of the Art, aber irgendwo in den 90er-Jahren, wo ich so einen Kurs gemacht habe. Jetzt kannst du es gibt die standardisierten Kescherzüge. Du gehst durch die Wiesen oder wo auch immer du die machst und machst halt dann standardisiert 10 Züge, die zack, zack.
Okay.
Und dann schaust du halt durch, was drin da drinnen wäre.
Und dann rechnest du das auf.
Und dann rechnest du das auf, ja. Aber wir haben dieses Telemetrieprojekt in Kärnten, da haben die Tiere, die wir da mit Sender versehen haben, haben wir immer beim Ausflug aus dem Quartier gefangen. Mhm. Und irgendwann nach dem 5., 6., 7. Mal fangen, waren die natürlich auch schon vorgewarnt und sind einfach nicht mehr ins Netz reingekommen. Wir haben die Situation dann schon kennt. Und die letzten, also jeweils das letzte Tier von jedem Quartier haben wir dann versucht, im Dachboden oder in dieser Autobahnbrücken mit Kescher zu fangen. Und ich bin halt das erste Mal auf den Dachboden und dann weißt du, das kann nicht so schwierig sein. Mache einen Kescherzug, hab das erste Tier und denke mir, ich bin der King, kann das einfach. Und dann haben wir das Tier vermessen und das war ein bisschen zu leicht und haben gesagt, nein, eigentlich schauen wir lieber, dass wir noch schwer aus der Wischen, dass wir den Sender aufpicken. Dann bin ich da eine halbe Stunde umeinander und habe nichts mehr zusammengebracht. Und dann habe ich irgendwie mit Mühe und Not noch ein Viech gefangen. Aber der erste Fang war ein totaler Glücksfang. Hm. Und dann habe ich erst gesehen, wie schwierig das ist, wieder ein Viech zu fangen. Und da hätten wir auch nicht zuschauen dürfen. Da war die Kollegin mit, aber du musst echt so total zum Kasperl.
Naja, alles wie Falschung.
Und dann gibt es noch die zweite Geschichte mit Kescher, das war ja ein sehr schräges Erlebnis in Kärnten.
Ja.
Ein Quartier unter einer Autobahnbrücke, Obensegler in Klagenfurt. Und wir wollten einmal da Viecher abfangen. Es waren Obensegler und wir haben vermutet, dass das nur Männchen drinnen sind. Aber dann ist irgendwie so der Verdacht gewesen, es sind nicht auch Weibchen da. Und ein Gerücht ist herumgeschwirrt, dass da mal Jungtiere gefunden worden sind. Ich muss dazu noch sagen, dass Abendsegler sie bei uns eigentlich nicht vorgepflanzt haben, bis vor kurzem. Und damals war das halt irgendwie der Verdacht da, dass sie eventuell können. Und wir wollten da Viecher rausfangen, da sind 100 drin gewesen in so einer Spalten unter der Autobahnbrücke. Und wir wollten da halt ein paar rausfangen und schauen, ob das jetzt Mandel sind oder nur Mandel sind oder ob da Weiberl drunter sind. Und sind dann dorthin. Es war ja relativ wenig befahren, dieser Durchlass. Ich habe damals einen anderen Bus gehabt, so einen kleinen Bus, und haben uns auf das Dach vor dem Bus gestellt und einen Kescher unter der Autobahnbrücke gestanden und haben den Kescher unter den Spalt gehalten und dann sind halt die Viecher rausgeflogen und wir haben kein einziges gefangen natürlich wieder. Und Es war aber zu der Zeit, wo dieses VW-Treffen war,
ja,
und irgendwie so in Blickweite, quasi auf der anderen Straßenseite, war so ein Parkplatz. Und da haben die gerade eine neue Gummifestspiele gemacht.
Ja, super.
Und das war irgendwie lustig, weil ich glaube, es hat jeweils der eine den anderen
ich total glaub, das narisch gehalten. Ja, ja. Ja, wie sich Welten treffen. Ja.
Was dann die Narischen da mit dem Schmetterlingsnetz ja, und ja, ja, unter der Autobahnbrücke und wie man sagt, na, die Narischen da dann eine Reifen da zerstören.
Ich meine,
das ja, war ja recht lustig, ja, skurril.
Schlecht.
Genau, ja. Aber der Kescher ist nach wie vor im Einsatz auch bei jetzt in der Rossal-Kaserne. Mhm. Sind auch vorigen Winter Fledermäuse eingedrungen. Irgendwo in so einer Polizeiabteilung.
Ja, ja.
Und wir haben halt die versucht rauszukriegen und sind halt dann am Abend hin und dann sind halt die Fledermäuse da schon den Gang entlang geflogen. Und der Kollege von der MA22, der mit war, hat sich als großes Talent erwiesen, der hat dann nach der Reihe die Fledermäuse runtergefangen. Also so, war wirklich gut, ich hätte das nicht so zusammengebracht.
Ja.
Wir haben gar nicht gefragt, ob er vielleicht Tennis spielt oder sowas.
Ja. Ja. Nein, es ist lustig. Also ich habe sehr viel Jugendarbeit gemacht und wir waren da mal in einem Schloss, haben ein internationales Sommerlager gehabt.
Mhm.
Und die kanadischen, das sind da die ganze, es war halt ein altes Schloss in der Südsteiermark und das sind da die ganze Zeit sind Fledermäuse in die Zimmer eingeflogen. Und die kanadische Begleiterin hat das war ihr liebster Sport, Fledermäuse fangen. Hat sie dann also sie hat dafür einen Papierkorb eigentlich, einen Plastik-Eimer genommen und hat es einfach so durchgegangen und hat sie gefangen. Dann hat sie es ja ausgemacht.
Ja,
richtig. Großartig, ja.
Na, was auch funktioniert ist, also es fliegen Fledermäuse immer wieder mal in Wohnungen rein, gerade im Herbst, wenn die Viecher ziehen zwischen Sommer- und Winterquartier oder wenn die Jungen selbstständig werden dann, und man hat irgendwo Fenster kippt, dann verfliegt sie schnell einmal rein. Das haben wir jetzt immer wieder in Wien. Und da ist aber auch ein ganz guter Trick, wenn man jetzt keinen Kescher da haben hat, dass man einfach ein Leintuch nimmt und versucht, wenn es fliegt, einfach drüber zu haben.
Ah ja.
Ist auch nicht ganz einfach, aber das habe ich hin und wieder schon mal geschafft bei so Pfleglingen, die mir daheim in der Wohnung rausgekommen sind.
Okay.
Da habe ich den Kescher nicht dabei gehabt, sondern habe ich das Leintuch genommen.
Drückwaffen, nicht schlecht. Ja. Sehr cool.
Das geht auch, sie fallen halt dann langsam mit dem Stoff runter und da passiert dann auch nichts.
Okay. Mir ist noch eine Frage eingefallen. Eigentlich die erste Frage. Warum Fledermäuse?
Ja, warum eigentlich?
Also ich wollte... Dein Leben, nicht meins.
Nein, ich bin da irgendwie... Wir sind reingewachsen, der Güte und ich, mehr oder weniger gleichzeitig. Für uns war eigentlich relativ am Anfang vom Studium schon klar, dass wir mit Säugetieren arbeiten. Der Güte hat ein bisschen Schlenkern und so die Vögel gemacht.
Ja.
Ich war ein bisschen Amphibien unterwegs. Aber es war klar, dass wir mit Säugetieren arbeiten wollen. Und wir waren da in einer Gruppe dabei in Salzburg am Haus der Natur, eine säugetierkundliche Arbeitsgemeinschaft, hat sie das genannt. Und diese Arbeitsgemeinschaft hat immer so kleine Projekte gemacht und eins davon war mal Fledermauskästen bauen und in Salzburg am Mönchsberg aufhängen. Es war natürlich das vollkommene Fiasko, wie es im Nachhinein herausgeschaut hat. Aber der Güte und ich waren die einzigen, die die Kästen regelmäßig kontrolliert haben und die sich jetzt ein bisschen gekümmert haben drum. Und so sind wir halt irgendwie eingewachsen in die Fledermäuse.
So wie die Katja eigentlich.
Dann, das war ja eben, das war dieses eine Projekt, das wir da gemacht haben und waren halt die sich darum gekümmert haben und haben dann eingelesen und wollten dann irgendwann halt einmal wirklich Fledermäuse sehen.
Jetzt arbeiten wir schon so lange mit denen, jetzt mit, dass ja, es sehen.
Gearbeitet haben wir damals noch nicht damit, wir haben halt die Kästen aufgehängt und da war nichts drinnen und dann beschäftigst du halt, warum ist da nichts drin und sind wir draufgekommen, okay, die sind total zugig und die müssen wir mal abdichten. Dann sind wir da auf und haben die ganzen Fledermauskästen einmal abgedichtet mit so einem mit Silikon, aber so einem giftfreien oder was auch immer sein. Und da beschäftigst du halt damit und dann sind noch immer keine dran und dann
hast du auf die richtige Seite gehängt.
Ja, wir haben es zum Teil auch umgehängt, aber im Endeffekt haben wir es dann irgendwann aufgegeben, weil wir gewusst haben, okay, das war zwar gut gemeint, aber es hat uns im Endeffekt zu den Fledermäusen gebracht.
Mm. Cool.
Genau. Und irgendwann hat es halt so als Nische herausgestellt, dass man...
Naja, dann fängst du einfach einmal an und dann kriegst du
halt
einen Auftrag und dann kriegst du noch einen Auftrag, weil du die eh schon auskennst und dann bleibst du dabei.
Ja.
Nicht schlecht, ja. Mhm.
Genau, und lustigerweise, ja. ich habe mit Murmeltieren zuerst gearbeitet, dann mit Fledermäusen, ja. Also nur mit Winterschlafenden. Säugetieren.
Das gern freier habe ich,
ja, es hat sich irgendwie nicht, ist nicht so aufgegangen. Dann müssen wir das Zeiger auswerten.
Ja, ja, stimmt schon.
Bei den Fledermäusen gehst du dann in Höhlen und, und so. Also man ist nicht ganz verschont von Arbeit im Winter.
Ja, ja, das wird dann eher spannend werden für mich dann, wenn ich in die Höhle gehe.
Gehst du mit der Karte dann?
Ich werde einmal in der Höhle gehen, obwohl ich schwerst klaustrophob bin, aber...
Nein, müsst du große aussuchen.
Ich habe ja Agoraphobie, also insofern.
Wenn das Wien-Projekt was wird, kannst du einmal fangen mit dem Telemetrie und so.
Na gut, aber wenn uns nichts mehr einfällt über Fledermäuse, sind wir fertig, oder?
Ja, man kann da wahrscheinlich stundenlang erzählen, aber...
Ich komme wieder. Passt.